Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Dein Podcast für Fitness, Ernährung, Bodybuilding, Powerlifting und auch jeglichem anderen Kraftsport. Ich freue mich, dass du heute hier bei dieser Episode mit am Start bist und kann dir versprechen, dass es eine sehr, sehr coole und tiefe Folge wurde. Ich hatte dieses Mal die liebe Biene von Bienes Fit Life zu Gast und ich bin sehr, sehr froh, dass Biene ein zweites Mal hier mit auf dem Podcast war und uns auch ihre Erfahrungen mitgeteilt hat. Biene ist schon zweimal gestartet in der Vergangenheit und zwar ist sie eine sehr, sehr erfolgreiche Bikini-Athletin und sie gibt uns einfach ein paar Einblicke, wie es ihr in der aktuellen Lockdown-Situation so ergeht, denn Biene ist in der Situation, dass sie nicht mehr ganz so oft trainiert wie vorher. Sie war vorher auch sehr, sehr engagiert, war richtig oft am Trainieren, hatte sechsmal die Woche eine Trainingseinheit und mittlerweile hat sie ihr Trainingspensum einfach auf ein Minimum reduziert, um andere Lebensbereichen mehr Qualität zu verschenken oder zu mehr Qualität zu verhelfen. Und Biene gibt uns in dieser Episode auf jeden Fall des Weiteren sehr, sehr coole Einblicke in ihre letzte Wettkampfdiät, die sie zusammen mit ihrem Freund zusammen durchstanden hat. Des Weiteren zeigt sie uns Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Wettkampf-Prep in ihrem Essverhalten. Und sie gibt uns sogar preis, wie sie zusammen mit ihrem Partner diätet hat. Das bedeutet, sie zeigt uns Vor- und Nachteile einer Diät zusammen, einer Diät in einem Haushalt. Und vor allem gibt sie auch nochmal preis, wie sich das Ganze auf die Gemütslage äußern kann. Was passiert, wenn einer die Wettkampfprep beendet hat und der andere weiterhin am Diäten ist und so weiter und so fort. Alles in allem entstand auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge für euch. Sie gibt uns noch viele, viele weitere Tipps in Bezug auf Ernährung, Rezepten und so weiter und so fort. Also checkt unbedingt die Folge aus. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei dieser Episode und wir hören uns später noch einmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute habe ich mal wieder einen altbekannten Gast hier mit in der Show am Start und zwar die Biene von Bienes Fit Life auf Instagram. Und die Biene, wie gesagt, die war schon mal hier und wir haben eine richtig coole erste Episode abgedreht. Es wurde gewünscht, dass die Biene ein zweites Mal hier auf dem Podcast ist und dementsprechend haben wir das auch in diesem Jahr noch realisiert. Biene, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit am Start bist. Und ja, zu Beginn erstmal, wie geht's dir aktuell? Was macht das Leben?
Ja, mir geht's doch recht gut. Also das Leben geht relativ unverändert weiter, weil ich auch an der Uni Online-Seminare besuchen kann, weil mein Freund immer noch normal arbeiten kann und für uns hat sich nicht allzu viel geändert und uns geht's echt gut.
Ich bin auf jeden Fall auch glücklich, dass sich bei mir auch nicht wirklich was geändert hat. Ne? Also, ja. Keine Ahnung, vielleicht wäre es mal gut. Ich denke, ich habe gestern mit einem Freund von mir noch so philosophiert. Ich glaube, es würde vielen auch sehr, sehr gut tun oder es tut vielen sehr, sehr gut, auch wenn sich das schmerzhaft anfühlt, weil viele jetzt gerade aktuell in der Situation sind, dass sie halt wirklich mal reflektieren müssen, so was sie eigentlich die ganze Zeit so machen. Ne? Und ich glaube, dass das halt eben auch mit ein Grund dafür ist, warum viele halt eben wirklich so traurig sind und sich von der Lage so runterziehen lassen. Also die Lage ist nicht geil. Ne? Es ist nicht schön, wenn man Freunde nicht treffen kann. Es ist nicht schön, wenn man sich mal in ein Restaurant setzen kann und so. Aber das sind ja alles Luxusprobleme, sage ich mal. Ne? Aber dennoch glaube ich, dass halt eben diese Reflexion von vielen Leuten, die echt so ins Herz trifft, kann das sein? Hast du auch so das Gefühl?
Ich glaube, dass man aus der Zeit sehr viel für sich selbst mitnehmen kann. Also wir haben alle, glaube ich, unglaublich viel über uns selbst jetzt schon gelernt, während des letzten Lockdowns und jetzt nochmal mehr, weil es einfach nochmal länger geht. Und viele schätzen andere Dinge, die sie sonst vielleicht nicht so für normal gesehen haben, jetzt viel, viel mehr. Und ich denke wirklich, man kann da echt viel Positives für sich selbst mit rausnehmen, muss ich sagen. Weil sich einfach der Fokus verändert und man vielleicht auch mehr Zeit hat, nachzudenken und Dinge kritisch zu hinterfragen.
Ja. Habe ich auch so den Eindruck. Also ich habe auch echt seit dem Lockdown, ich führe ja so ein Tagebuch, Ne? Und ich habe mal überlegt, seit wann ich eigentlich dieses Tagebuch führe. Und das kam tatsächlich auch durch den Lockdown. Also ich mache das ungefähr jetzt so 4 Monate circa. Und ja, ich habe durch den Lockdown echt angefangen damit. Ich höre auch, wenn ich Podcasts höre, sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklungspodcasts zu. Und bin so ein bisschen weg von diesem Fitness gegangen. Und tatsächlich als Podcaster, hier gerade auch von einem Fitness-Podcast, kann ich das auch berichten. Ich denke, dass viele Leute sich mit anderen Themen beschäftigen. Ob das jetzt Nachrichten ist, ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist oder irgendwas für die Mental Health. Weil das, denke ich, ist irgendwo egal. Aber ich merke, dass die Zahlen von Podcasts niedriger werden. Genauso in YouTube sieht man auch so einen Einbruch, finde ich. Auf Instagram geht's so. Instagram hängt jeder am Handy halt. Aber dieses Fitness-Interessierte und Orientierte, habe ich das Gefühl, flacht so ein bisschen ab. Kann das sein?
Ja, also, ja, das glaube ich auch. Das kann ich auch bei uns tatsächlich auch sehen. Für uns stand natürlich immer, als die Fitnessstudios auf waren, 6-mal die Woche wirklich Sport auf dem Plan. Und das war immer so. Da wurde alles drumherum gebaut. Also, dass unser Training stattfindet, dass wir das vernünftig schaffen, das hatte für uns immer eine sehr hohe Priorität. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Also, wir machen schon noch ein bisschen Training, aber diese Wichtigkeit hat sich so verschoben. Ja, das ist nicht mehr so der Mittelpunkt des Lebens, sondern vielleicht mehr, dass man mehr Zeit mit sich selbst hat. Und mir ist zum Beispiel auch nochmal mehr klar geworden, wie wichtig auch die Zeit mit der Familie ist. Du weißt ja selbst, in einer Wettkampfdiät oder Wettkampfvorbereitung hat man meistens dann nicht mehr so die Zeit zu Familie oder Freunde. Und da verschiebt sich das alles. Und das ist jetzt komplett umgekehrt. Mhm. Also ja, gerade diese Krisenzeit macht einem nochmal bewusst, wie wichtig auch andere Dinge sind.
Wie oft bist du eigentlich in der Vergangenheit schon gestartet? Ich habe jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wie oft waren das insgesamt? Ja. Also wie viele Wettkampfsaisons? Jetzt nicht Wettkämpfe an sich, weil das waren ja schon sehr, sehr viele bei dir, aber wie viele Wettkampfsaisons waren das?
Es waren nur 2. Also 2018, die Herbstsaison, war meine erste und 2019 war die zweite und leider bis jetzt die letzte.
Ja, aber ich frage jetzt aus diesem Grund, weil hast du das Gefühl, dass du durch diesen Lockdown dem Sport mehr entfremdest?
Ja, ein bisschen.
Ja.
Also das Gefühl habe ich schon ein bisschen.
Also auch in Bezug so auf diesen Wettkampfsport. Also nicht Bodybuilding oder Fitnesstraining an sich, sondern wirklich so auf diesen in Bezug zu dem Wettkampfsport. So dass du wirklich jetzt so realisierst, okay, nachdem ich die ganze Zeit jetzt zu Hause so ein bisschen mal auf mich selbst klarkam, ne, wie ich eben schon gesagt habe, vielleicht reflektiert man einfach ein bisschen mehr und überdenkt so seine ganzen Herangehensweise, die Zeit vielleicht auch, die man da investiert, dass man sagt, okay, vielleicht will ich gar nicht mehr auf die Bühne, weil einfach zu viel sozial als auch beruflich auf der Strecke bleibt in dieser Zeit. Ne?
Also für mich steht eigentlich schon noch fest, dass ich gerne nochmal auf die Bühne möchte, weil es einfach nochmal ein Traum wäre, mit Daniel zusammen zu starten.
Ja, okay. Das ist ja cool bei euch.
Auf der Bühne zu stehen. Ja, dass wir hatten eine Saison jetzt schon zusammen und das war echt, echt auch cool, als Paar das durchzuziehen. Und das ist nochmal eine ganz andere Motivation als die erste Saison. Da bin ich alleine gestartet. Das war schon nochmal mehr hart auch, weil der andere es dann nicht so nachvollziehen konnte. Mhm. Also wir würden nochmal gerne als Paar auf der Bühne stehen. Wir sind jetzt aber auch dieses Jahr einen Schritt weiter mit Verlobung. Und ja, da rückt dann auch das Thema Hochzeit jetzt dann bald einfach in nahe Zukunft und zur Hochzeit möchte man vielleicht auch nicht auf Wettkampfdiät sein, sowas. Und dann auch Kinderplanung steht auch dann irgendwann an und da müssen wir halt schauen, wie wir das noch hinkriegen. Also optimalerweise würde ich schon noch mal gerne auf der Bühne stehen, bevor ich dann in die Mutterrolle übergehe. Mhm. Das heißt, dieser Traum ist schon noch sehr präsent bei mir, dass ich es noch einmal mache und wahrscheinlich entfremde ich mich danach noch mehr.
Dann. Ja.
Als Mutter.
Kann sein, weiß man nicht. Ja.
Ja.
Also
weiß man
kann auch sein, dass man dann irgendwie das Ganze nochmal so packt oder gepackt wird von dem Sport und dann sagt, okay, ja, ich ziehe es trotzdem durch. Es gibt ja auch viele so, die schon Eltern sind und die sich dann wirklich so bewusst machen, okay, ich will aber mich jetzt nochmal selbst beweisen so und ich will auch jedem zeigen, so dass es halt eben trotzdem geht, ohne dass ich irgendwie mein Kind vernachlässige, ohne dass ich meine Familie vernachlässige. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das auch so ausgehen könnte, ne? Weil das.
Das stimmt, ja.
Es gibt schon sehr, sehr viele, die das halt eben trotzdem durchziehen. So, ne? Aber ich glaube, das ist.
Finde ich auch. Also finde ich bewundernswert, sowas. Ich finde das so stark, wenn ich Mütter da auf der Bühne sehe und die haben so eine Top-Figur. Bei der GmbF war da auch eine, da fand ich echt, die haben dann das Alter gesagt, das war irgendwie über 50 und das ist der Wahnsinn, wie die aussieht. Das ist stark. Aber man weiß es halt nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie ich so als Mutter wäre, das kann ich mir alles noch gar nicht vorstellen. Deswegen sage ich, Keine Ahnung, ich lasse uns auch nicht kommen.
Also ich glaube, als Mutter ist es auch schwerer wie als Vater, glaube ich, weil so diese, gerade so in diesem Aufwachsen vom Kind, das ist ja halt eben noch enger, ne? Weil du hast schon 9 Monate mit dem verbracht, so, während der Vater quasi nur daneben stand. Du hast gefühlt und er stand daneben halt, ne? Also das ist schon mal 9 Monate voraus, so quasi. Das ist schon crazy. Ja. Aber jetzt hast du eben ein cooles Thema angesprochen, und zwar, wenn ich dich jetzt schon da habe, dann frage ich auch mal direkt, war die Wettkampfvorbereitung? Also du hast gesagt, eine hast du alleine gemacht und eine hast du zusammen gemacht. So, und das interessiert bestimmt auch sehr, sehr viele Leute da draußen. Ich habe mal die Luis und Steffi gehabt auf dem Podcast, so die getrennt voneinander immer gestartet sind. Aber jetzt hast du ja wirklich so schwarz auf weiß, ich bin einmal alleine gestartet und einmal mit meinem Freund zusammen. Hast du das Gefühl, dass eine der beiden Diäten mehr Einschränkungen auf eure Beziehung an sich hatte?
Jetzt muss man überlegen, wie man Einschränkungen definiert. Also
Auswirkungen, sagen wir Auswirkungen, ist vielleicht ein bisschen besser.
Also das erste Mal, wo ich gestartet bin, da waren wir, da sind wir beide noch gar nicht so im Wettkampfsport gewesen. Und dementsprechend waren eigentlich die Umstellungen viel, viel härter für mich. Und für Daniel dann auch so, dass er das erstmal verstehen musste, was da jetzt alles passiert und wie man das durchzieht. Deswegen ist es schwer, das zu vergleichen, weil beim zweiten Mal hat er dann auch das alles schon einmal miterlebt und Blut geleckt. Natürlich ist es so, wenn beide auf Wettkampfdiät sind, dann fehlt beiden diese Kraft auch einfach. Die Kraft vielleicht, über irgendwas zu diskutieren und ruhig zu bleiben. Oder natürlich auch dieses, wie sagt man das, die Libido. Also sexuelle Verlangen fällt ja komplett weg. Das ist vielleicht eigentlich einfacher, wenn es beiden Parteien so geht, finde ich. Weil beide sind so, also dafür habe ich jetzt nur wirklich keine Kraft. Lass uns lieber chillen. Und das ist vielleicht einfacher, als wenn nur einer sagt, du, ich bin so hungrig und ausgelaugt. Nee. Und der andere sagt, na toll, jetzt habe ich wieder hier, irgendwie bin ich total aufgedreht und kann nichts mit dir machen, weder weggehen, noch Kino, noch essen gehen. Wir können nichts zusammen unternehmen, weil du immer so ausgelaugt bist. Ich finde, das ist einfacher, wenn es beiden so geht. Auch wenn beiden dann die Kraft fehlt, aber man hat mehr Verständnis füreinander, weil es dem anderen genauso geht. Deswegen.
Krasses Thema, das du da ansprichst. Ich habe in der letzten Folge hatte ich einen Patrick Reiser am Start, und der hat mich auch gefragt, so, ey Daniel, wann willst du wieder starten? Und ich habe ihm gesagt, so, Patrick, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, weil das Gefühl, starten zu müssen, weckt einfach in mir drin auch so eine gewisse Angst schon. Also, weil ich weiß, wie es in der Vergangenheit war und halt eben gerade auch so gewisse Problematiken, wie halt eben die Libido sind, dann halt eben wirklich so ein Problem halt auch, ne? Und wenn der eine Partner halt eben das nicht mitmacht so, und ich weiß halt so, ich will halt endhart werden, und dann wird auch schon, gerade wenn man halt eben mit Diet Breaks arbeitet und so, trotzdem die Libido früher halt eben flöten gehen. Ja. Ne? Und wenn man da sowieso schon ein bisschen anfällig ist, so, dann wird das halt eben sehr, sehr schwer für den Partner.
Ja.
Ich sag nicht mal für mich selbst, so, weil du spürst in dem Moment nichts, du bist raus. Ne? Aber dem Partner gegenüber finde ich das irgendwo nicht fair, weil der muss nämlich, genau wie du schon sagst, so, der muss nämlich verzichten, so, lass nicht ins Kino gehen, bla bla bla. So. Also man macht das zwar schon irgendwie mit, ne? Aber es ist nicht so dieser intrinsische Drang dafür da, das wirklich machen zu wollen. Ne? Und das finde ich sehr, sehr schade, weil irgendwo ist es für denjenigen eine größere Herausforderung als für dich selbst. So. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Freundin das auch nochmal mitmacht. Die wird das auch noch ein zweites und drittes Mal mitmachen. So. Aber es ist nicht, ob die das mitmacht, sondern will ich das? Will ich der das so vermitteln? Ne?
Ja.
Das finde ich, vergessen sehr, sehr viele Leute.
Es belastet einen selbst ja auch, weil man weiß, derjenige möchte jetzt vielleicht einfach mal gerne wieder raus und essen gehen. Und dann kommt der Geburtstag der Mama, des Papas, und du bist dann immer so derjenige, der so ein bisschen die Spaßbremse ist und sagt, naja, ich bringe dann meine Dose mit. Und ja, es ist schwer, und deswegen finde ich echt, dass es einfacher ist, wenn der Partner es genauso macht. Also,
Siehst du da ein gewisses Risiko? Also in dem Sinne zum Beispiel, wenn der Partner halt eben auch in der Diät ist, ich sag jetzt mal wirklich für die Beziehung an sich und nicht für dich selbst oder für den Wettkampfsport, sondern für die Beziehung als Risiko, dass bei beiden gleichzeitig die Libido vielleicht kaputt geht und man sich vielleicht auch so entwöhnt, ne? Weil ich sag mal so, ein Partner ist vielleicht so die Stütze dann in dem Moment, weißt du? So, wenn der nicht diätet, so, ja, keine Ahnung, der will halt noch, ne? Der ist noch munter, begünstigt oder macht das Ganze noch irgendwie positiv und der andere, der ist eher so negativ, ne? Aber wenn beide dann auf einmal so, ne? Du hast das ja erfahren, deswegen frage ich, ich finde das halt eben super interessant, ne? Weil jeder sagt ja immer so, train together, stay together, aber ist es halt wirklich so, ne?
Also wir sind öfters auch aneinander geraten, weil gerade wenn man, also bei mir ist es so, wenn ich so hungrig bin und ausgelaugt, dann bin ich ja auch leicht reizbarer, ne? Also gerade, man sagt ja gerade, Frauen neigen dazu, so ein bisschen hangry zu sein, dass sie dann noch ein bisschen empfindlicher sind, wenn sie unterversorgt werden mit Nahrung. Und klar, dann sind wir öfters auch mal aneinander geraten. Aber im Endeffekt war es, wie du sagst, für uns beide so, es ist ja keine Libido da. Also war es auch kein, also das war kein Streitthema, weil wir hatten ja beide keine Lust. Es war so normal. Also wir waren die besten Freunde und Trainingspartner und Diätpartner und haben uns halt darüber wahnsinnig viel ausgetauscht. Also da war wirklich Wettkampfthema Nummer eins, nur Podcast darüber, nur darüber irgendwie uns informiert. Und das war so unser Ding. Wir waren eigentlich so, wir haben gesagt, wir sind so wie so eine richtig coole WG. Das war so diese Zeit dann. Und als dann der Wettkampf vorbei war, ich habe noch ein bisschen länger ein paar mehr Wettkämpfe gemacht als Daniel die Saison. Also meine Saison ging noch fast 2 Monate länger. Da hat er dann aufgehört. Das war dann fieser, weil er konnte dann wieder essen und hat dann wieder neue Energie getankt. Und ich musste noch weiter durchziehen. Aber als dann auch meine Saison vorbei war, haben wir das echt recht fix wieder in die Normalität geschafft, muss ich sagen. Und jetzt ist es so, als wäre nie was passiert. Also als wenn dieses halbe Jahr, sag ich mal, wo wir dann eigentlich nur Freunde waren, als wäre das gar nicht passiert. Ja.
Crazy.
Das war dann eher wie so eine richtig coole Freundschaft.
Richtig krass. Ja. Ja, auch so, dass man das so durchmacht und auch so rückblickend das Ganze nochmal so anschauen kann und denkt so, wie krass war das eigentlich? Stell ich mir richtig witzig vor, eigentlich so.
Ja, der Punkt, wo es sich wieder aufgelöst hat nach meinem letzten Wettkampf, der war echt verrückt. Weil das war so ein bisschen wie, als wenn wir uns wieder neu verlieben, so als Paar. So, dann ist alles wieder aufgeflammt, die Gefühle und so. Also, es war schon auch irgendwie aufregend. Ja.
Also, kann ich mir schon vorstellen. Also, wie gesagt, so diese Situation gibt es halt auch so selten, dass man auch gar keinen dazu fragen kann. Ne? Das ist so wirklich eine Erfahrung, die kaum jemand macht. So.
Die Leute halten einen wahrscheinlich jetzt für verrückt, wenn sie das hören. Ja, kann man schwer nachvollziehen.
Ja, obwohl ich denke, die Leute hier auf dem Podcast mehr wie andere. Ja. Also das ist ja schon ein relativ spezifischer Podcast, sage ich mal so. Die sind ja schon ein bisschen deeper. Wenn du das jetzt irgendwo in einer normalen TV-Show oder so sagen würdest, so, die würden denken, hä?
Was ist denn mit der?
Was labert die denn? Ja, aber ich finde es beachtlich. Wie lange hat das gedauert, so ungefähr nach dem Wettkampf? Kannst du dich noch so dran erinnern, bis sich das alles auch so hormonell bei dir nochmal geregelt hat, ne?
Ja.
Und vielleicht auch, wie es bei Dani war, einfach nur, dass man mal so diesen Frau-Mann-Vergleich vielleicht hat?
Ich glaube, bei ihm ging es schneller. Wir haben halt nicht zeitgleich aufgehört, aber ich meine, bei ihm ging es schneller. Wir sind aber auch extrem durchgestartet danach, was Ernährung angeht. Wir sind ja direkt nach dem Wettkampf über Silvester nach New York geflogen und da haben wir uns alles gegönnt. Und ich glaube, ich bin nach New York 6 Kilo schwerer wiedergekommen, direkt so nach einer Woche. Sehr viel Wassereinlagerung. Ja. Aber wir haben dann wirklich sofort ganz entspannt gemacht. Das war ja dann auch gleich eine Trainingspause direkt in New York, haben auch nicht trainiert und so. Wir sind da einmal komplett ausgebrochen aus dem Ganzen, weil wir wirklich auch ausgelaugt waren nach der langen Saison zusammen. Da haben wir erstmal trainiert.
Und dann hast du schon das Gefühl gehabt.
Ja.
Okay, und dann ging es bei euch beiden schon wieder. Also, Dani war wahrscheinlich da schon langsam auch ein bisschen mehr auf dem Berg. Ne?
Ja.
Und bei dir war es dann eher so, es läuft gerade nochmal an. Also, tatsächlich, bei mir hat es richtig lange gedauert, bis ich nochmal fresh war.
Ja.
Ich glaube, keine Ahnung, 8 Monate. So lang.
Ernährungstechnisch hat es bei mir ewig gedauert, bis ich wieder auf der Spur war.
So vom Food-Fokus her, oder? Vom Food-Fokus her, oder?
Genau, vom Food-Fokus her und auch, genau, dass ich nicht immer, ich hatte dann, also nach meinen Wettkampfdiäten habe ich beides Mal auch so ein bisschen mit bisschen Fressattacken zu kämpfen gehabt, dass ich wirklich dann immer mich nicht beherrschen konnte, wenn da mal irgendwo Buffet war oder Geburtstag, dass ich da ein bisschen zu viel gegessen habe, bis ich das wieder raus hatte und heute liegen hier wirklich, wir haben hier Schokolade en masse liegen und da gehe ich einfach dran vorbei, das ist mir alles wurscht. Aber das dauert bei mir schon immer nach dem Wettkampf locker 2-3 Monate, muss ich sagen. War jetzt die beiden Saisons so.
Aber das ist auch noch gemütlich.
Es geht, ne?
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich ich habe ja dieses Jahr eine Prep gestartet gehabt, ne? Ja. Habe keine Ahnung, 18 Wochen Diätet. Ich denke, ich war auch irgendwo so bei 9% KFA, 8,5%. Mhm. Also ich war schon relativ niedrig dann am Schluss. Ja,
also.
Ja, und ich hatte ja noch eigentlich 17 Wochen geplant gehabt zu diäten. Trotzdem, ja. Weil das auch, die Wettkämpfe haben sich ja dann auch immer wieder verschoben in dem Jahr und so, das war ja so ein bisschen durchwachsen, aber ich bin da rausgestartet, ich habe tatsächlich einen Food-Fokus entwickelt. Ja. Und zwar in den letzten 2 Wochen. Hätte ich 2 Wochen vorher Diät abgebrochen, glaube ich, wäre das nicht so gekommen und auf einmal so richtig papp, da war er.
Krass.
So, komplett crazy. Ich habe das auch gemerkt, so in dieser Entwicklung, so ich habe auch mit Diet Breaks gearbeitet und so und auf einmal habe ich gemerkt, irgendwas stimmt gerade nicht. So, ich nehme langsamer ab, mein Food-Fokus wird mehr, Lethargie wird auf einmal so schlagartig mehr. So, das kam wirklich so innerhalb von 2 Wochen auf einmal so von 0 auf ja schon fast 80% oder so. Also war wirklich schon stark. Und es war ein bisschen doof, weil ich bin damit dann rausgegangen aus der Diät und ich habe das jetzt auch wirklich so 3 Monate gehabt, wo sich das so gezogen hat. Und ich so, boah, das kann doch nicht sein. Ich war nicht mal wettkampffertig. Also bei mir ist es halt wirklich so, dass zieht sich im Vergleich zu dir dann schon über 6 bis 8 Monate nach dem Wettkampf halt, bis ich da nochmal einigermaßen raus bin. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell, habe ich auch bei meinen Klienten festgestellt, wie lange manche brauchen von einem, vom krassesten Food-Fokus, wirklich, also so von, die könnten alles essen, 10.000 Kalorien jeden Tag, bis zu, okay, ich bin pappsatt. So, das dauert bei manchen 1 Monat, bei anderen dauert das irgendwie ein Jahr. Ja. So, das ist komplett crazy.
Das ist echt verrückt. Und wenn man das nicht selber mal durchgemacht hat, kann man sich das absolut nicht vorstellen. Das merke ich halt immer wieder, weil ich ja auch ganz viel auf meinem Account mit ganz normalen Menschen zu tun habe, die niemals Wettkampfambitionen haben oder sowas mal gemacht haben. Auch die haben teilweise ja auch mit Fressattacken zu kämpfen. Gerade wenn sie zum Beispiel ein schlechtes Diätprogramm durchgemacht haben oder eben so ein extremes Kaloriendefizit hatten und dann mit solchen Sachen auch zu kämpfen haben. Ja, es ist ähnlich dann wie bei der Wettkampfdiät, nur wahrscheinlich nochmal einfach schlimmer, weil man einfach nochmal extremer runter war. Und ich habe es beim zweiten Mal besser hingekriegt, weil ich wusste, was kommt. Ich wusste, dass das kommt. Und beim ersten Mal war ich so ein bisschen verloren, weil das hatte ich noch nie erlebt, dass ich so auf Essen reagiere und das überhaupt nicht mehr in den Griff kriege. Beim zweiten Mal hat es besser geklappt. Ja.
Wie kam Dani mit klar?
Boah, also das war für ihn ja auch das erste Mal. Das erste Mal so eine krasse Diät. Und naja, er durfte dann wieder essen, was er wollte und ich ja noch nicht. Vielleicht habe ich ihn da auch ein bisschen noch zurückgehalten mit, indem ich gesagt habe, hey, jetzt ist doch mal was Vernünftiges. Ich esse doch auch gerade was Vernünftiges. Aber er hatte auch, er ist eigentlich überhaupt kein Schokoladenfanatiker, aber der hat sich da Tafeln reingezogen. Ich sagte, kann doch nicht sein, dass du hier 3 Tafeln Schokolade einfach hintereinander weg isst. Das ist doch nicht normal. Und da hat er auch, das macht er sonst nie. Aber hat er wirklich angefangen, auch diese Packung dann vor mir zu verstecken. Die leeren, dass ich nicht sehe, dass er das schon wieder gemacht hat. Aber ich meine, er hat es mehr im Griff, weil er eigentlich mehr der herzhafte Typ ist und sich dann lieber über so richtig viel Reis und sowas gefreut hat. Er liebt Reis und Reiswaffeln und sowas. Damit kriegst du ihn mehr und das ist halt nicht so schlimm wie ich als Süßmaul, die sich dann nur über den Süßkram hermacht. So.
Ja, ich fühle es.
Ja.
Bin auch ganz schlimm so. Also ich esse 3-mal am Tag was Süßes und 1-mal was Herzhaftes.
Geht mir genauso, ja.
Letztens habe ich mich auch gefragt, so, ob das eigentlich mein Ernst ist. So, oder ob ich deswegen vielleicht auch immer so viel Hunger habe, weil ich halt eben immer noch mal was Süßes reinkriege. Aber das ist es nicht. So, weil meistens auch sehr, sehr viel Protein dabei ist.
Ja, eigentlich.
Ziemlich viel Ballaststoffe und so. Und nee, aber ich esse halt einfach gerne süß. Das macht einfach mehr Spaß.
Ungewöhnlich übrigens als Mann, ne? Also meistens sind die Männer ja herzhaft unterwegs. So.
Ich fühle mich auch schon immer komisch, wenn ich immer sage, so, ey, lass mal da beim Bäcker oder keine Ahnung. Also ich mache mir morgens so Porridge und trinke ich einen Shake mit irgendwie einem Apfel oder so dazu. Mittags gibt es nochmal irgendeinen Protein-Pudding mit irgendwas. Das ist halt. Und abends gibt es dann eine deftige oder herzhafte Mahlzeit, plus halt eben nochmal Proteinriegel hinterher.
Oder ein Eis, so, also, oder isst du das nicht mehr?
Ja. Ja, bin tatsächlich aktuell so ein bisschen weg, weil ich auch gemerkt habe, so, das entwickelt sich oder hat sich zu einer Störung entwickelt irgendwie. Deswegen habe ich versucht. In der Prep gab es von Lidl, keine Werbung an der Stelle, gab es von Lidl so ein cooles Protein-Eis. Ne? Aber das gab es irgendwann nicht mehr.
Nee.
Und mit dem Moment, dass es das nicht mehr gab, habe ich aufgehört mit Eis.
Das ist ja sonst auch zu teuer. Diese anderen Protein-Eis sind ja unglaublich teuer.
Ja, und machen Bauch weh. Ich glaube, da hatten wir auch in der letzten Folge hatten wir es schon von gehabt, so, das geht gar nicht. Nee. Und jetzt hast du eben gesagt, so, dass du nach deinem Wettkampf auch so Binge-Eating-Anfälle hattest, mäßig. Kannst du da so kalorisch einschätzen, wie die ungefähr ausgefallen sind?
Also.
Du hast ja auch einen recht hohen Verbrauch, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Also, wenn du, keine Ahnung, 2700 oder so verbrauchst, easy. Ne, damit hast du Diätet sogar noch fast, oder?
Ich bin in die erste Diät, da war ich sehr, sehr aktiv, einfach durch mein Sportstudium und dann auch Fitness. Und die ganzen Wege zu der Uni und so, da habe ich wirklich mit 2,6 angefangen, in der Wettkampfdiät zu gehen. In der ersten Diät, in der zweiten waren es 2,4 oder so, wo ich gestartet bin in die Wettkampfdiät.
Ja, aber auch immer noch viel.
Ja, immer noch viel. Vor allen Dingen, wenn ich das mit anderen Athletinnen vergleiche, die da irgendwie gleich mit 1,8 oder noch tiefer starten. Aber ich habe so die zweite Wettkampfdiät auf 2000 ungefähr komplett gemacht. Ja.
Und wie sind so die Binge-Eating-Anfälle ausgefallen? Einfach nur, dass sich jemand, der noch nie in dem drin war, ne, in diesem Gefühl so, ich muss jetzt irgendwas essen und ich krieg das Verlangen auch nicht gestopft. Wie sind die so ausgefallen? So einfach so ein typischer Binge-Anfall. Ich kann dir auch mal erzählen, wie es bei mir war.
Ja, also es war schon, das fängt ja mit so einem Trigger-Food an, was man zu Hause hat und gar nicht erst zu Hause haben sollte. Das Problem ist, bei mir ist das nicht nur Schokolade, also bei mir ist es sehr viel schokoladig. Isst man die eine Tafel und dann isst man noch die andere, dann hat man ja schon seine 1200 Kalorien irgendwie drin. Und was bei mir auch ein ganz großer Trigger ist, ist tatsächlich Toastbrot mit Butter und Honig oder Nutella drauf. Und da kann ich aber auch eine halbe Toastbrotpackung essen dann, ne? Mit einem halben Nutella-Glas. Ich habe das nie hochgerechnet. Aber das kann dann auch sehr viel sein. Also ich schätze, unter 2.000, 3.000 Kalorien kommt man da nicht weg. Mit so
einer. Und das ist ja nur eine Mahlzeit dann.
Ja, das ist halt ja in 15 Minuten gegessen. 20, 30 vielleicht.
Ja. Oder so ein Ben & Jerry's ist halt auch schnell weg. So, ne?
Ja, das ist mir zu kalt. Wenn man noch so dünn ist, dann ist einem ja sowieso immer so kalt. Dann toste ich mir lieber ein Toastbrot. Es geht dir ja danach auch nicht gut. Also ich reagiere sowieso total kohlenhydratsensibel und da ploppen sofort die ganzen Adern an den Händen raus und dir wird heiß und dein Herz fängt an zu rasen. Also gut geht's dir ja dann auch nicht. Du bereust es ja auch sofort. Also eigentlich während du isst, bereust du es ja schon.
Ja. Ich finde das eigentlich ein geiles Gefühl. Ich habe gerade eben mein Porridge gegessen. Ich mache da ja auch noch immer 4 Gramm Salz rein in mein Porridge und ich habe das eben gegessen. Und ich merke auch so durch die Carbs und das Salz, mir wird so heiß, ne? Meine Hände sind immer noch warm von heute. Ich habe eben gemerkt, als wir den Podcast gestartet haben, wie so meine Adern pulsiert haben und ein Kopfhörer, der ist so abgedichtet, dass das die ganze Zeit macht so Puck.
Puck. Oh Gott.
Puck. Aber ich finde das cool so, weil ich dann auch merke, okay, ich habe nochmal Energie. Ne? Es tut seinen Effekt, ne? Also es wirkt einfach, ne? Aber das total, ist natürlich klar, dass du da halt eben so einen hohen Blutdruck, hohe Herzfrequenz und so bekommst, das ist halt einfach einhergehend so irgendwo. Tatsächlich finde ich das Binge-Eating extrem schlimm. Also ich muss sagen, ich hatte auch sehr, sehr damit zu kämpfen. Ich habe mir auch nach dem Wettkampf direkt gesagt, so okay, Daniel, ich habe damals keine so Recovery-Diet oder so gemacht oder nicht absichtlich, ich kam unabsichtlich da rein. Und zwar hätte ich mir einfach gesagt, und das würde ich auch jedem da draußen empfehlen, macht eine Recovery-Diet, macht's wie die Biene, nur macht es bewusst so. Fahrt irgendwo hin, nehmt euch eine kleine Auszeit so und esst einfach mal 3 Tage, was ihr Bock habt. So, ne? Und danach kommt auch nochmal so klar, ne? Geht mit ein bisschen mehr Kalorien rein, als ihr verbraucht auf jeden Fall, keine Ahnung. Das kann auch, je nachdem, wie viel man halt eben wiegt. Ne? Und dann kann man auch wirklich so einen Monat oder so noch so irgendwie schwimmen, ne? Auch weiter zunehmen. Das ist auch gar nicht so schlimm. Und danach kommt man dann halt irgendwann automatisch nochmal besser klar. Ne? Es kommt irgendwann auch die Zeit, wo du dann sagst, okay, so, stopp. So, jetzt ist nochmal der Körper wirklich so mein Aussehen im Fokus und nicht meine Gesundheit und mein Verlangen nach Essen irgendwann. Und dann akzeptierst du das auch. So, aber ich finde, umso mehr man dagegen ankämpft, und das war halt bei mir ganz, ganz schlimm, wahrscheinlich bei dir in der ersten Diät auch noch schlimmer wie in der zweiten.
Ja.
Dieses Ankämpfen ist so schlimm, weil du kannst sowieso nichts dagegen machen.
Es ist das nicht also loslassen. Das beobachte ich aber fast bei jedem Athleten und ja auch ein bisschen bei mir. Es ist dieses nicht loslassen können von dieser hammergeilen Form, auf die man ja auch ultra stolz ist und man hat das alles erreicht und gerade bei dir finde ich es ja auch besonders schlimm, du hast es erreicht und konntest es nicht präsentieren. Das ist für die Psyche besonders schlimm. Ich meine, wie weit du gekommen bist, wir haben das ja auch beobachtet, das war Also, das war so eine tolle Form und dass du die nicht präsentieren konntest und dann auch noch loslassen musstest. Man hat das richtig gespürt, wie du damit struggles, dass du die eigentlich jetzt nicht loslassen möchtest. Du hast dich ja über jeden Cut, der weg war, quasi so ein bisschen, ah, jetzt bin ich wieder weicher, ich hätte vielleicht doch, ich glaube, du hattest so eine kleine Amsterdam-Reise oder irgendwas gemacht gehabt.
Ja,
Ja, da habe ich jetzt doch
ja.
vielleicht wieder zu viel gegessen. Also, man merkt sofort, dass man weicher wird und eigentlich will man es nicht. Weil ich
Ja.
liebe es auch, wenn ich dann Sixpack habe, das ist so cool und du kannst immer im Training nur mit Sport-BH rumlaufen und siehst jede Muskulatur arbeiten. Und dann wird es weniger und weniger und jetzt ist mein Sixpack ganz weg. Also, natürlich ist das auch so ein bisschen schade, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, als Frau ist es noch schlimmer. Also, ich muss sagen, ich muss wirklich zugeben, ich bin sehr, sehr körperorientiert. Und es fällt mir immer noch schwer zu sagen, okay, ich verzichte auf meinen Körper, um halt eben den Progress mehr wahrzunehmen. Das ist bei mir ein ganz, ganz großes Problem. Und ich denke, das ist bei ganz vielen da draußen auch ein Problem. Es gibt Athleten, die können da super gut loslassen. Und ich denke, die werden auch langfristig erfolgreich an dem Sport sein. Aber ich habe so gemerkt über die Zeit, in der ich jetzt alles mal ausprobiert habe. Ich habe eine Saison gehabt, da war ich super schwer, ne? Habe mich auch eigentlich nicht mehr wohl gefühlt. Irgendwann kommt auch der Punkt, du musst nur einmal fett genug sein und dann ist es dir egal. So, dann hast du diesen Bias nicht mehr so, ne? Du bist nicht mehr so, dass du die Form unbedingt greifbar haben willst, dass du wirklich so 100% irgendwie deine Apps noch siehst. So, irgendwann sind die einfach weg und dann hast du es auch akzeptiert, ne? Das ist. Und ich glaube, dann fängt es an, nochmal psychisch gesund zu werden. Aber solange du in diesem Zwiespalt da bist, so, oh, meine Form, stehst jeden Tag auf, weißt du, bist eigentlich im Aufbau, willst ein bisschen Gewicht zunehmen,
Aber
willst stärker
erstmal
werden,
gucken,
willst.
ja. Erstmal Formcheck.
Waage heute schwerer, oh nee, eigentlich nicht so, ne? Und jedes Mal so dieses, ah nee, ich will eigentlich doch nicht zunehmen und ah, Bauchmuskeln sind noch da, ja, sind noch da, okay, Kopf befriedigt, so, aber. Also es beißt dich, es ist halt sehr, sehr widersprüchlich. Und da muss man einfach halt eben als zielorientierter Athlet irgendwo durch. Ja, da muss man halt eben sagen.
Und das ist genau das, was ich jetzt in diesem Lockdown bei mir sehr stark beobachte. Ich habe diesen kompletten Fokus verschoben. Ich habe mich 2, 3 Jahre lang jeden Morgen gewogen. Jeden Morgen, einfach nur, damit ich die Daten habe, auch im Aufbau, ne? Und ich weiß, wie kontrolliert nimmst du zu, wie kommt alles an. Ich habe mich seit 3, 4 Wochen nicht mehr gewogen. Heute Morgen habe ich mich mal wieder draufgestellt. Ja, ich habe abgenommen, obwohl ich auf Erhalt oder sogar Überschuss teilweise esse. Irgendwie, ich tracke auch nicht mehr seit 3, 4 Wochen. Das ist einfach von alleine gekommen. Ich hatte einfach so, manchmal überschlage ich. Ich weiß ja auch einfach, was meine Mahlzeiten ungefähr haben. Ich achte auf meinen Eiweißkonsum. Da bin ich eh immer mehr als gut dabei. Also ich kratze fast immer an der 3-Gramm-Marke, 2,7 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und irgendwie hat sich das. Ich bin so entspannt geworden, diesen Lockdown, wie ich noch nie seitdem ich mich mit Fitness beschäftigt habe, also seit 2016, 17, war ich noch nie so entspannt wie jetzt irgendwie mit Gewicht und Tracken und ja.
Wie lange bist du jetzt schon am Trainieren überhaupt? Also, wie lange machst du das schon?
Es ist schwer, also ich habe durch mein Sportstudium habe ich ja sowieso auch trainiert. Wir haben auch ein super tolles Gym für uns Sportstudenten, das nennt sich Campus Fit in Hannover, das ist echt toll ausgestattet. Aber richtig mit Sinn und Verstand, sage ich immer, und auch mit passender Ernährung, erst seit Anfang 2017. Das heißt gar nicht so lang. Ne? Also wirklich mit wirklich ordentlichem Split und ach, was ich vorher immer gemacht habe, das ist alles so, da heute drauf gucke ich nicht, was hast du da gemacht? Ich hatte einen Bizeps- und Trizeps-Tag oder sowas. Oder wenn ich so, was habe ich denn da gemacht? Also seit 2017 mit Sinn und Verstand im Dreier-Split oder Zweier-Split. Und auch mit passender Ernährung. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich immer sehr, sehr genau auch getrackt und sehr genau mein Training eingehalten. Und jetzt gerade bin ich so locker wie halt noch nie zuvor. Das ist echt verrückt. Ja.
Mich interessiert das daher, weil ich. Es ist irgendwie witzig so. Ich habe gemerkt, als ich den Podcast gestartet habe, war ich immer so, ja, okay, ich will auch trotzdem noch extremes Wissen vermitteln. Ich will dir zeigen, wie du von 99% auf 100 kommst. Aber mittlerweile habe ich mir irgendwie so zur eigenen Mission gemacht, weil es auch so ein kleiner Werdegang von mir ist und ich will das einfach so ein bisschen versuchen zu vermitteln, dass es halt eben auch, also dass du trotzdem 100% erreichen kannst, wenn du nicht 100% alles dokumentierst und alles nach Plan machst. So, das ist eines der größten Learnings der letzten Zeit und auch diese Erfahrung, die du da gerade machst, ist meiner Meinung nach wieder eine Bestätigung dafür. Weil ich habe genau das Gleiche erfahren. Das sind auch super viele Athleten, gerade Athletinnen, die ich auch betreue, die mir halt eben immer wieder sagen so, ja ey Daniel, so, mir tut das auch, oder das Gewicht geht nicht runter. Ne? Das Gewicht geht nicht runter, ich stelle mir das anders vor und so, da sage ich so, pass mal auf, du wiegst dich jetzt nur noch zweimal die Woche. Ja. Ne? Und das ist halt meine Entscheidung. So, du musst sie nicht treffen, wieg dich einfach nur noch zweimal die Woche oder dreimal die Woche. So, ne? Jeden dritten Tag wiegst du dich. Und dann sagen die am Anfang, oh, nee, und jetzt sind da so voller Angst, aber vor was hast du Angst? So notfalls, ne, wenn du keinen Wettkampf machst, nimmst du halt eben vielleicht nicht ganz so schnell ab, wie du könntest. Ne? Aber was ist das Problem? So geht es dir psychisch damit besser? So, dann go for it, mach das. Ne? Wenn du dich zu hart an dem Gewicht geißelst, wirst du langfristig Probleme bekommen und das wird halt eben die Psyche echt zerstören. Und das versuche ich halt eben ganz, ganz vielen auch zu vermitteln aktuell. Ich finde es auch super, dass du das jetzt sagst, so, dass du das halt eben auch machst, dass du dich sehr, sehr selten nur noch wiegst und einfach mal wirklich so Abstand gewinnst. Denn im Endeffekt, deine Parameter, die stimmen ja. Ne? Wenn du deine Makros hättest, so, was passiert denn notfalls? Ne? Notfalls schwebst du halt eben 0 auf 0 oder nimmst vielleicht 100 Gramm ab. Ja. Aber das bedeutet nicht nur, weil du 100 Gramm abnimmst, dass du keine Muskulatur mehr weiterhin aufbaust.
Nee.
Ist es vielleicht nicht mehr so ganz optimal, so dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich 100% aus dem Prozess rausgeholt, aber es ist auch nicht so, als ob du dich jetzt irgendwie selbst sabotierst, krass. Ne? Nee. Sondern du musst einfach so damit lernen, auch mal so auf deinen Körper zu hören. Und ich glaube, das ist einfach vielleicht nicht das Optimalste, um wirklich der Beste in dem Sport zu werden. Aber ich glaube, dass es zu einem Werdegang eines Sportlers definitiv dazugehören sollte, diese Phase einmal zu durchleben. Und ich muss auch bei mir sagen, ich habe das Ding auch einmal durch. Ich habe safe ein halbes Jahr nicht getrackt. Ich habe safe ein halbes Jahr auch wirklich unregelmäßig mich gewogen. Bin ich dadurch schlechter geworden? Nein, bin ich nicht. Würde ich es jedem empfehlen? Nein, würde ich auch nicht. Aber ich denke, dass es, wenn du irgendwann selbstständig lernen willst und besser so intuitiv auch das Ganze handhaben willst, ne? Weil es kommen irgendwann Situationen, es kann ein Kind kommen, Arbeit wird mehr, du musst ein Haus abbezahlen, musst noch einen Nebenjob machen, du hast vielleicht auch gar nicht mehr den Kopf, so all in, bei allem zu gehen, so, dann musst du irgendwo Abstriche machen, so. Und wenn du weißt, wie du intuitiv bist, wenn du weißt, dass dein Gewicht nur eine Zahl ist, so, und du die halt eben im Langzeitverlauf im Auge behalten musst, so, dann hast du schon mal auf jeden Fall ein Stück mehr Freiheit für dich selbst und ich finde, die kann man auch wirklich gut irgendwo anders investieren.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Mhm. Genau.
Also ich finde das immer so wieder bemerkenswert, dass gerade erfahrene Athleten halt eben immer wieder mehr diesen Schritt gehen. Es ist umso mehr oder umso länger du dabei bist oder jetzt bei dir auch, du bist halt eben sehr, sehr zielstrebig und akribisch auch in diesen 3 Jahren gewesen. Ne? Also da merkt man einfach, dass irgendwann kommt auch der Punkt, dann willst du einfach auch mal Abstand gewinnen.
Ja.
Ne?
Ja. Und bei mir.
Und was ich mir auch vorstellen kann, du fängst bestimmt auch nochmal an zu tracken, oder?
Ja.
Irgendwann.
Das ist auch nicht weg. Ich mache auch immer noch, immer Rezepte und alles. Und da rechne ich ja auch immer für meine Community die Nährwerte aus. Und auch wenn ich dann zum Beispiel jetzt mein Frühstück als Rezept poste, ich mache das ganz oft, dass ich was esse. Und dann auch gefragt wird, hey, wie sind denn die Nährwerte jetzt von deinem Mittagessen? Ich rechne die immer direkt gleich aus in der App und zeige die dann. Dann ist es oft so, dass ich halt an dem Tag dann nur in der App das eingetrackt habe, was ich halt gezeigt habe meiner Community, weil ich das halt machen musste, damit die halt eben die Nährwerte auch haben, falls sie das nachmachen möchten und für sich nutzen möchten. Und dann fehlt halt so mein Frühstück und Abendessen, weil ich es nicht gezeigt habe. So, ja. So ist meistens meine Tracking-App, ist immer so 1-2 Mahlzeiten sind und der Rest, den baue ich halt drumherum, ja.
Im Endeffekt leben wir aber ja auch von den Routinen, die wir sowieso haben, ne?
Genau, es ist so. Also Routinen hat ja, die meisten Menschen essen ja ungefähr immer so dieselben Sachen und das ist auch überhaupt nichts Schlechtes, ne? Also, sondern das ist was Gutes, solange es nicht jeden Tag, keine Ahnung, nur Blödsinn ist. Ich finde immer, dieses Loslassen, das kann man halt nur machen, wenn man sich einmal schon damit intensiv beschäftigt hat. Wenn man das Wissen einfach gesammelt hat. Und dieses Wissen gibt dir dann wieder die Freiheit. Aber einmal, das sage ich auch immer, wenn die Leute sagen, ich möchte abnehmen, sage ich, einmal solltest du dich schon damit auseinandersetzen, was dein Körper braucht und was du ihm zuführen solltest und was wichtig ist. Wenn du das einmal gemacht hast intensiv, dann kannst du Lebensmittel auch viel besser einschätzen. Also Wir gucken ja ganz anders auf ein Lebensmittel drauf. Wir wissen, was ist eine Proteinquelle, wo ist Protein drin, wo sind vielleicht gute Fette drin. Ganz normale Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, da hatte ich auch schon ein Erlebnis, die gucken halt eine Reispackung an und dann sagen so, oh, das ist eine richtig gute Eiweißquelle. Das klingt für uns total perplex, so was, eine richtig gute Eiweißquelle? Ja, wenn ich jetzt eine Packung Reis esse, habe ich richtig viel Eiweiß gegessen. Also sich einmal damit einfach beschäftigen und dann hat man auch die Freiheit. Ja,
das ist wirklich der Wahnsinn. Es gibt sowas.
Ja, deswegen.
Man mag es kaum glauben, es gibt sowas. Ganz oft, ja.
Wir dürfen immer nicht vergessen, wir sind die kleine Prozentzahl der Gesellschaft. Wir sind nicht die Mehrheit. Wir leben in unserer Blase und in unserer Blase ist das alles normal. Aber wenn ich ganz oft eben, und das ist ja das Lustige in meiner Community, ich habe nicht so die mega Fitness-Community, sondern einfach ganz normale Menschen, die sich gesund ernähren wollen oder ein bisschen abnehmen wollen. Und wenn man denen so, manchmal sagt man selbstverständliche Dinge und dann kommt eine Nachricht und sagt, oh, genau das habe ich mich immer gefragt, das wusste ich noch nicht. Und das ist einfach nochmal ganz interessant, weil die mir so auch selber so einen ganz anderen Blickwinkel geben, was alles nicht selbstverständlich ist, worüber wir jetzt so selbstverständlich reden. Diese Basics einfach. Ne?
Ja, aber das erlebe ich tatsächlich auch immer noch. Und ich habe eigentlich gedacht, so bei mir wäre mittlerweile schon vielleicht spezifisch, ne? Aber ich bin irgendwie, glaube ich, auch so ein Mittelding drin. Also die Jungs, die extrem drin sind, die, keine Ahnung, so jeden englischen Professor für irgendwas verfolgen, so, ne? Die sagen mir immer so, ja, du machst eigentlich so eher so Mainstream-Zeug, so, ne? Und die Mainstream-Leute, die sagen halt so, ich verstehe halt gar nichts, genau, ne? Das ist halt, ja, es ist schon ganz, ganz witzig eigentlich bei dir. Ja, ich denke auch, dass es halt immer wieder Leute gibt, die halt bei Null auch irgendwo anfangen und die versuchen sich dann halt auch mit deinem Content irgendwo zu identifizieren, ne? Und dann musst du halt eben auch immer wieder diesen Schritt zurückgehen. Ich finde, wer das sehr, sehr cool macht, ist der Brose.
Genau, halt immer wieder die Leute abholen. Das ist ja auch, ne, einfach da abholen, wo sie sind. Das ist dadurch, dass ich ja auch Lehramt studiere, habe ich das da ja auch mitgekriegt. Du fängst ja auch immer an, wenn du eine Klasse übernimmst, da musst du ja auch wieder da anfangen und alle einfach mitnehmen und allen die gleiche Chance geben, das gleiche Wissen vermitteln. Und das ist ja ganz normal, dass immer wieder Leute da sind, die gerade sagen, jetzt, genau jetzt möchte ich mich mit Ernährung beschäftigen und fange da an. Und jedes Mal, wenn man nochmal die Grundsätze erklärt, bekommt man immer tolle Nachrichten dazu und sagt, danke, dass du das jetzt nochmal gemacht hast. Mir war das nicht klar. Also damit kann man nie zu viel machen oder nie was machen, ja.
Ja, bin ich auch der Meinung. Also ich finde, du machst das auch gut. Also ich gucke ja auch, ich kann nicht alle Stories immer gucken, so dafür ist mir die Zeit auch so ein bisschen zu schade, so, weil ich auch viel zu viele Leute richtig gern verfolge, aber das ist einfach zu viel Content so gibt. Aber das, was ich sehe, das finde ich immer ziemlich cool und das finde ich auch immer ziemlich inspirierend. Ja, ich denke, dass wir da alle irgendwo so unsere kleine Nische jetzt schon so gefunden haben und unsere Art, auch wie wir gewisse Dinge vermitteln. Und ich glaube so, wer sich halt eben mit dir identifizieren kann, das geht auch relativ schnell so, der bleibt halt auf deinem Account, ne, der freut sich auch daran und so, die anderen, die suchen sich halt eben den nächstbesten Influencer, der es halt eben auch gut macht, aber auf seine Art und Weise, das ist halt einfach so, ne. Das finde ich auch ziemlich cool, dass man mittlerweile halt eben die Möglichkeit hat.
Ja, so. Total. Also es gibt viele Leute, die machen eine extrem tolle Arbeit, finde ich. Es gibt auch ein paar schwarze Schafe, wo ich dann denke, oh Mensch, wenn dann Leute von dem und dem kommen und sagen, ja, ich habe jetzt gehört, ich darf nur Stoffwechselkur XY und nur 800 Kalorien essen und jetzt funktioniert das alles nicht mehr, dann denke ich so,
Ich frage mich, wie, aber da frage ich mich wirklich, es gibt mittlerweile so viele krass gute Leute, auch große Accounts, die so gutes Wissen vermitteln. Wie kann es sein, dass so Mythen immerhin weiter aufrechterhalten?
Die bleiben also, alle
da. Das ist der Wahnsinn.
Gerade das,
der Wahnsinn, wirklich.
Gerade das Thema Mythen. Jedes Mal wieder, die bleiben im Kopf, dieses nach 18 Uhr nichts mehr essen oder keine Kohlenhydrate oder dieses, was auch
immer. Ich glaube, das ist bei dir aber echt präsenter wie bei mir. Also da merke ich schon, so aus dem Ding bin ich halt mittlerweile schon raus,
zum Glück. Aber auch vieles noch mit zu viel Protein schädigt die Nieren, das auch jedes Mal wieder. Oder das Verteufeln generell von vielen Dingen, sowas wie Zuckerersatzstoffen, das sind alles Sachen.
Oh, ja.
Oder Proteinpulver ist Chemie. Das sind Sachen, die einfach so in der Gesellschaft, aber auch im Fernsehen und in anderen Medien total präsent immer noch sind. Ne? Also, und das wird ja auch tagtäglich einfach konsumiert. Da kommt man so kaum gegen an. Also.
Ja. Hey, es gibt auch immer wieder irgendjemand, der halt eben deine Datenlage, vor allem als ich habe letztens einen Artikel über Aspartam geschrieben, so, und da kommen halt eben ein paar, also was heißt ein Artikel, also ich habe zwei Posts diesbezüglich verfasst,
Ja.
wie so Methanol halt eben nicht so ganz, also so dieser Abbaustoff oder dieser Stoff Methanol, wenn das halt eben so zum Vorschein kommt, dass der halt eben nicht so in diesen Ausmaßen schlimm ist.
Ja.
Also wir können so viel Cola Light oder so viel
Ja,
Süß
eben.
Getränke fast gar nicht konsumieren, ohne halt eben dabei zu hydrieren, bevor der Stoff überhaupt schädlich wird.
Nee,
So, ne?
nee, das
Wenn man
ist gar nicht
dann
möglich, ne?
und da kommt irgendjemand und sagt so, ey, hast nicht das und das Buch gelesen? Ja? Und dann denke ich mir so, Digga,
Ein Buch kann leider
bitte
auch
nicht,
jeder
komm,
schreiben,
komm.
so. Also, nur weil es im
Ja,
Buch steht,
so
heißt
guck.
nicht, dass es auch wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Das ist das Problem.
Und selbst wenn das fundiert ist, dann muss man sich halt eben auch wieder anschauen, das ist halt eben das Problem bei Studien. Du kannst Studien zu allem
Es
finden,
gibt
die
immer eine
deine
Gegenseite.
These belegen.
Ja.
So. Ich zum Beispiel, ich sage dann auch immer so, du, es kann sein, dass das in 2 Jahren anders ist. Es kann auch sein, dass es aktuell anders ist und ich das noch nicht weiß, ne? Dass ich vielleicht irgendeine Datenlage gar nicht berücksichtigt habe, so, oder dass gerade was Neues kam. Weiß ich nicht. So, ich bin kein Forscher, ich bin nicht up to date, so, aber das sind meine Quellen. So, ich habe die gelesen, guck's dir an und sag dann ja oder nein dazu und sag nicht so, ich habe aber in dem Buch das gelesen. So.
Das ist
Und dann
aber,
gib mir die Quelle von dem Buch und ich kann mir das
ja,
angucken, aber.
das ist aber wieder das Thema. Man kann auch nicht alles 100% machen. Es ist so, das ist so ein
Nee.
blöder Spruch, den sagt ein guter Bekannter von mir immer: Ein Tod muss man sterben. Und du kannst nie alle Sachen, also rein theoretisch, wenn du damit anfängst, was jetzt Süßstoffe für negative Wirkung haben könnten, da musst du ja auch damit anfangen, was Zucker mit den Menschen macht, da musst du damit anfangen. Was ist, wenn du dein Fleisch auf den Grill brätst? Oh mein Gott, krebserregend, das darfst du nicht mehr machen. Also du kannst nicht alles, also was ist alles krebserregend? Alles Mögliche. Und wenn wir dann damit anfangen, sage ich, ja, und trinkst du Alkohol? Vielleicht rauchst du mal eine Shisha? Was ist denn mit genügend Schlaf? Was ist denn das, was sind das alles für Faktoren? Bewegst du dich ausreichend? Du kannst es nie zu 100% perfekt machen. Den perfekten Menschen gibt es nicht. Also, und auch immer dieses, die Ernährung muss zu 100% natürlich sein. Das ist momentan auch wieder ein Trend, den ich kritisch beobachte. Dieses, man muss nur noch komplett clean eating machen. Machen jetzt ganz viele gar nichts mehr mit Zuckeraustausch und alles wieder verteufeln. Es muss alles komplett natürlich sein und man darf gar nichts mehr ersetzen. Oh, ich weiß nicht. Das sehe ich dann auch wieder so ein bisschen. Ist das dann perfekter? Ich weiß es nicht.
Es ist irgendwie so ein Hamsterrad, habe ich so
Genau.
das Gefühl. Ne? Also so, man kommt dann irgendwann wieder so auf die Idee, ah, okay, komm, du könntest das mal wieder weglassen. Oder ich auch selbst so, ne? Ich habe den, also ich sag mal so, ich kenne mich damit so gut aus, dass ich sagen kann, okay, es ist wahrscheinlich nicht schädlich. Ne? Und also so, ich habe das für mich so etabliert eigentlich, aber trotzdem sage ich, okay, aber ich reduziere mich trotzdem irgendwie nur auf 1 Liter Cola Light am Tag oder
Ja.
irgendwas anderes so. Das ist aber auch so ein Ding, ich limitiere mich da drauf, weil, und das hat auch ein Follower von mir richtig cool geschrieben, so unter dem Post, der dann so Aspartam schön und gut, Methanol schön und gut, vielleicht ist es nicht so schädlich, aber das ist ja auch nur so ein Krümel, ne? Du als Mensch bist ein Individuum auf dieser Welt, so. Und wir sind schon sowieso so vielen Kackeinflüssen unterlegen, dass wir vielleicht dann auch nicht noch gegen 5 Liter Cola Light am Tag saufen
Nee,
müssen. So, ne? Weil
das
er sagt
stimmt.
auch so, weißt du, die Umwelt ist verschmutzt, überall ist nur Plastik, so. Man hat ja super viele Sachen auch noch gar nicht erforscht und da hat er vollkommen recht, so. Und deswegen sage ich auch für mich, okay, ich limitiere mich damit halt eben auch. Ich sage dann halt, okay, nur vielleicht 1 Liter, so, und weil es kommt ja sowieso noch mehr dazu, ne? Du hast dein Whey, du hast deine EAAs, du hast deine anderen Süßstoffe und so. Es ist ja nicht nur Aspartam, du hast ja schon eine Menge am Tag, so gerade als Kraftsportler, die versuchen halt eben trotzdem lecker zu essen, so, obwohl sie halt das Ganze dann mit irgendwelchen Sachen halt eben unterstützen. Aber ich denke, da ist halt eben ganz gut, wenn jeder das Ganze einfach bewusst macht.
Genau,
Also wenn du
ja.
dich wirklich so bewusst dafür entscheidest, okay, ich trinke jetzt ein Glas Cola Light. Oder auch genauso bewusst so, ich hole mir jetzt hier ins Wasser und trinke halt ein Wasser.
Ja.
Also, dass du wirklich so weißt, was machst du und wo könntest du vielleicht Abstriche machen, wenn irgendwann mal der Fall wäre. So.
Auf jeden Fall,
Ja.
alles in Maßen einfach. Ich denke, im Grunde
Es
genommen
ist gar nicht so
haben wir
schwer.
uns, wir haben das eigentlich alles in uns drin. jeder Mensch weiß zum Beispiel, dass Gemüseessen wichtig ist und dass man das jeden Tag machen sollte. Und jeder Mensch weiß, dass ein bisschen Obst am Tag sinnvoll ist. Und dass man genug trinken sollte, weiß auch jeder Mensch. Ja. Im Grunde genommen weiß jeder, wie Ernährung funktioniert. Ganz tief in uns drin. So.
Ja.
Das ist gar nicht so schwierig. Ja. Man muss es nur dann einfach auch umsetzen. Und gerade auch das Thema zum Beispiel genug trinken und auch das Richtige trinken und eben nicht seine Kalorien komplett trinken. Das ist auch ein Thema, wo viele Probleme mit haben, wirklich genügend zu trinken.
Ja.
Ist genauso ein Thema für die meisten Menschen, wie sich genügend zu bewegen, auf seine 10.000 Schritte zu kommen. Was ja auch einfach nur so eine Zahl rein in den Raum geworfen ist, aber so eine Zahl, die schon ganz gut wäre. Allein diese Sachen sind einfach ein bisschen schwierig noch. Man muss es einfach wollen, dann geht das.
Ja, ja, bin ich auch der Meinung so. Und das sind so Kleinigkeiten. Ne? Du kannst ja auch anfangen, wenn du jetzt da draußen zuhörst und du dir auch schwer tust, das irgendwie mal zu starten oder da auf den richtigen Pfad zu kommen. So. Fange ich an mit allem. So. Ich trinke jetzt gleich viel, ich ernähre mich gleich irgendwie super, so. Ich höre auf zu rauchen, ich gehe nicht mehr weg, feiern, trinke nichts mehr, keine Ahnung, rauche keine Shisha. So, fang doch erstmal an. Fang doch mal an, dass du jeden Tag, keine Ahnung, dann 3-4 Liter trinkst. So. Und das ist auch egal, ob du jetzt erstmal 50 Kilo wiegst oder ob du 100 wiegst. So. Es geht erstmal darum, dass du eine gewisse Menge trinkst. So. Und das regelmäßig. Wenn du die Gewohnheit etabliert hast, dann kannst du anfangen mit dem nächsten. So. Dann fängst du mal an, deine 8.000 Schritte zu gehen. Oder 6.000. So. Und dann deine 8. Und dann deine 10. So. Und irgendwann bist du halt eben, hast du schon mal 2 Gewohnheiten in dein Leben integriert. So. Und das machst du halt eben mit ganz viel nach und nach. So. Und irgendwann ist es halt eben drin. Anders haben wir das auch nicht gemacht. Ne?
Nee, genau. Ich mache auch gerne so, dass ich mir am Anfang der Woche, poste ich auch in meine Story, so einfach Wochenziele setze. Was möchte ich diese Woche zum Beispiel verbessern? Zum Beispiel setze ich mir ein Schritteziel oder ich sage, ich möchte diese Woche gerne 4 Workouts wirklich machen, weil gerade jetzt die Motivation bei mir für Home Workouts ist einfach niedriger. Und wenn ich dann da stehen habe, ich möchte hier 4 Workouts machen, dann poste ich das auch in meine Story. Das hat einen kleinen Verbindlichkeitscharakter, finde ich, weil es ist aufgeschrieben, erstmal für mich aufgeschrieben. Es steht da und da muss ein Kreuz hinter. Also es wird dann auch durchgestrichen oder abgehakt. Und wenn ich es nochmal öffentlich poste, dann ist es auch ein kleiner Verbindlichkeitscharakter noch für andere. Also wenn du anderen von deinen Zielen noch erzählst, das und das erreichen. Es müssen natürlich bei Zielsetzungen ganz wichtig realistische Ziele sein. Wie du sagst, fang klein an, denn jede kleine Veränderung ist eine Veränderung und es summiert sich dann zu einer großen Veränderung. Was man halt nicht machen darf, ist sich gleich komplett zu überschätzen. Also wenn ich gleich sage, okay, ich schaffe zwar nur 3.000 Schritte am Tag, aber jetzt will ich 20.000 am Tag schaffen. Das ist dann Überforderung und Überforderung und auch zu viel auf einmal wollen, das ist dann Verzweiflung und dann gibt man auf. Das ist auch ein Fehler, den viele dann machen.
Ja, das sieht man, glaube ich, schon sehr, sehr häufig.
Ja, genau, alles auf einmal wollen. Also wie gesagt, schreibt euch das auf und hakt es Stück für Stück ab und steigert euch langsam. Und das läuft dann von ganz alleine, wenn man diese Gewohnheiten etabliert nach und nach.
Ja, bin ich komplett bei dir. Mal so eine andere Sache, was sind so deine Routinen am Tag, was so die Ernährung angeht? Also du hast bestimmt auch so gewisse Gewohnheiten eigentlich, die du gar nicht mehr rausbekommen willst. Was wären so deine Grunddinger, vielleicht so Mahlzeitenfrequenz, auf was du achtest, einfach so ein paar Kleinigkeiten?
Ja, ich frühstücke, also ich mache kein Intermittent Fasting. Für mich ist Frühstück immer so der Start in den Tag, das brauche ich unbedingt. Und ich esse ungefähr...
Wie definierst du Frühstück?
Ja. Ich mache mir meistens was Leckeres, Süßes, Warmes. Also momentan stehe ich total darauf, mir so ein Protein-Grießpudding selber zu machen. Das geht richtig, richtig fix. Du kennst ja bestimmt von hier aus dem Supermarkt, Dr. Oetker und so. Mhm. Und den kann man aber so fix selber machen, einfach mit ein bisschen Puddingpulver, Wasser und Grieß und ein bisschen Protein noch reinrühren und ein bisschen Süße, wenn man möchte. Das geht in unter 10 Minuten, den selber zu machen auf dem Herd. Und
wie Porridge, oder?
Es ist wie Grießpudding. Also wirklich, es ist nochmal was anderes.
Okay. Ja, okay.
Es ist nochmal was anderes. Porridge ist sonst auch meine zweite Alternative, die ich gerne mache, wo ich mit in den Tag starte. Oder Pudding Oats, Protein Pudding Oats. Die gehen auch richtig fix in der Mikrowelle. Also ich stehe einfach auf dieses ganze Pudding-mäßige. Dieses ganze dann. Leckere, süße, schleimige, das mag ich. Mein Porridge mache ich auch so schleimig. Genau, so starte ich in den Tag. Da habe ich dann immer ein bisschen Kohlenhydrate mit drin und Protein und mache mir vielleicht ein bisschen Obst noch drauf oder ein Stück Schokolade, wie auch immer. Und ich esse ungefähr alle 4-5 Stunden was. Also ich esse 4 Mahlzeiten am Tag, weil ich einfach regelmäßig Energie brauche. Das hat sich bei mir schon ganz, ganz lange so etabliert. Das mache ich schon ewig so. Abends esse ich meistens was Frisches, Salat und eine Tüte Proteinchips, weil ich das total mag, auf dem Sofa was zu snacken. Oder ich mache mir halt so einen Gemüseteller fertig mit so einem Dip, den man einfach anrührt aus Magerquark oder Frischkäse mit ein bisschen Gewürzen. Und mittags esse ich was Warmes und zwischendurch auch noch einen süßen Snack. Das ist die vierte Mal, dieser süße Snack. Also Frühstück, ja. Snack, Mittagessen, Abendessen. Ja.
Ja, okay.
Genau.
Aber dann hast du Abendessen quasi auch auf zwei Dinger verteilt, so, ne?
Ich esse das direkt hintereinander weg. Ich esse den Salat ja, auf der Couch und dann esse ich die Chips auf der Couch. Ja.
Ja. Genau. Ja, ist bei mir auch so.
Genau.
Ja.
Ja.
Ich bin tatsächlich ein bisschen. Wie definierst du Frühstück im Sinne von uhrzeitmäßig? Also du stehst auf und isst was dann?
Steh auf, mach mich fertig und ess was. Ja. Also.
Also binnen eine halbe Stunde wahrscheinlich.
Genau, ne? Ungefähr binnen einer halben Stunde esse ich was. Und ich trinke dazu auch direkt einen Liter schwarzen Tee. Also morgens starte ich mit 1 bis 1,5 Liter schwarzen Tee direkt zum Frühstück. Das sind schon meine 1,5 Liter, die ich dann drin habe. Und ja.
Wie viel Obst und Gemüse isst du so am Tag?
Ich habe es runtergefahren, weil ich bin durch die Wettkampfdiäten war ich in so ein bisschen Extreme verfallen, was Gemüse gerade angeht. Ich habe da kiloweise Gemüse gegessen. Manchmal waren es über 2 Kilo Gemüse am Tag. Das war ein bisschen zu viel, sag ich mal so. Ja, da hatte ich auch so ein wahnsinniges Volumenmagen einfach entwickelt. Also ich brauchte immer ein unheimliches Volumen, um satt zu werden. Und es hat mich irgendwann so gestört, dass ich gesagt habe, nee, du machst jetzt deine Mahlzeiten kleiner. Und es war echt fies, weil ich echt Hunger hatte immer noch, obwohl die Kalorien ausreichend waren und ich eigentlich hätte satt sein müssen, aber mein Volumen war nicht voll. Mein Magen war nicht gefüllt. Und das habe ich jetzt wirklich richtig gut runter reduziert über Monate. Und jetzt esse ich nur noch wirklich die, ja, schwierig, zum Mittag esse ich so 500 bis 700 Gramm Gemüse und abends esse ich dann halt nochmal einen Salat, so 500 Gramm oder so, ne? Also es geht, es ist jetzt viel weniger als sonst.
Auch ist trotzdem immer noch
es ausreichend. Es ist immer noch mehr als ausreichend, ja.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt so 200 Gramm oder so.
Nein. Ja. Ich liebe Gemüse. Also gerade im Salat abends ist eh ein halbes Kilo ungefähr drin. Das esse ich sowieso immer. Und dann mittags esse ich halt auch nochmal irgendwie 500 Gramm.
Und Obst?
Obst esse ich relativ wenig, aber da komme ich auch so auf 100, 150 Gramm. Da esse ich halt
Bestimmte Beeren und Toppings.
Genau, als Toppings meistens, ne? Apfel, Beeren, meistens Beeren, ja. Oder Granatapfel jetzt auch. Also ich versuche da auch immer saisonal zu essen. Das ist mir jetzt auch wichtiger geworden im Lockdown und so. Da habe ich mich jetzt auch noch mehr auf die Qualität meines Essens mehr fokussiert und versuche dann wirklich zu schauen, was ist gerade saisonal, eine Feige, eine Birne, Granatapfel, was gerade so da ist, genau.
Ja. Ja, ich glaube, ich bin aber auch so ein bisschen unterbewusst. So. Also ja. ist mir mal so aufgefallen, ich mache das gar nicht extra, aber jetzt haben wir so viel Mandarinen hier. Apfel, Banane, immer eigentlich so.
Ja.
Und ja, im Sommer ist halt eben mehr so Wassermelone, Orange vielleicht auch noch. Erdbeeren sind auch mehr
oh,
so.
Oh ja, die Erdbeerzeit ist toll. Ja. Da freue ich mich immer drauf. Daniel isst gerade momentan so viele Clementinen, das ist Wahnsinn. Ich kaufe jede Woche so eine. Weil sie 2-3 Kilogramm Box, das ist echt Wahnsinn.
Ja, wir snacken die aber auch so krass weg, ne? Also so jeden Tag 5 Stück oder so. Weil es geht halt auch so schnell. Es macht auch Spaß zu schälen, so macht man halt eben nebenbei, guckt irgendwas.
Hast du mal
ich mag das.
Pomelo gegessen? Honigpomelo?
Ja.
Die ist klasse.
Finde ich scheiße.
Also, die ist richtig, richtig. Die findest du scheiße, was?
Ja.
Oh,
die ist bitter, oder?
Wie bitte?
Die ist bitter,
Leicht.
Oder?
Die Pomelo.
Also ich habe es einmal gegessen nur.
Die Pomelo ist, es gibt eine pinke Version und eine gelbe Version. Okay. Ich mag nur die gelbe. Die pinke ist wohl noch ein bisschen süßer. Die muss natürlich auch reif sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber es ist tatsächlich eine Mischung aus Grapefruit und Orange, glaube ich. Es ist auf jeden Fall eine Mischung. Und das heißt, die ist leicht bitter, aber ist dadurch auch wahnsinnig. Also die ist halt von den Vitaminen und so wahnsinnig toll. Ne? Und auch super kalorienarm. Und ich finde es echt erfrischend, die zu essen. Die mag ich richtig gern.
Ich glaube, ich muss es auch nochmal machen, weil ich glaube, die ich damals gegessen habe, so, ich habe vorhin jemand mal ein Stück probiert so, und der hat auch gesagt, so, ja, die ist so,
war nicht gut.
So lala. Ne? Aber ja, seitdem erst mal probiert und dann war es
Ja.
halt eben nicht so geil, keine Ahnung, hab dann auch nicht mehr probiert, weil mir das auch nicht so doof war, die zu schälen und so, ne, das ist halt
Da
auch,
gibt es ein YouTube-Video zu.
ja.
Also man kann die auch ganz gut schälen. Ich habe es auch immer falsch gemacht, da habe ich mich immer so zu Tode gepult. Aber vielleicht
Ja.
überwindest du deine Pomelo-Brandmarkung.
Ich werde mir Mühe geben. Ist denn die
Die
saisonal?
sind jetzt
Jetzt?
gerade
Nee,
aktuell.
oder? Jetzt? Ja, okay. Vielleicht, wenn ich eine Pomelo sehe, dann kriegst du auf jeden Fall eine dicke Markierung. So. Biene, jetzt noch, bevor wir das Ganze vergessen, zwar wollte ich eigentlich noch auf so eine Kleinigkeit, also so ein Meal von dir eingehen, was vielleicht jeder hier auch ganz easy so in der Weihnachtszeit machen kann. Und vielleicht noch ganz kurz, so, du bist ja auch jemand, der sehr, sehr viel zu Hause kocht und zu Hause so Tutorials auch macht und Sachen zubereitet und backt. Und mir ist immer aufgefallen, so, ich bin so ein Typ, mir fehlen prinzipiell immer zwei Zutaten für die meisten Rezepte und ich habe dann einfach keinen Bock mehr, die zu machen. So, ne? Das ist so einfach so, ich sehe das Rezept und denke so, ach, das müsste ich noch einkaufen, das müsste. Nee, lass ich. So, was sind so diese Standarddinger, die man eigentlich braucht, um diese ganzen Fitnessrezepte so im Internet, weil das beschränkt sich ja meistens auf wirklich so eine Handvoll Dinge, die man einfach braucht und die meistens überall drin sind. Und mir haben immer zwei Stück gefehlt. So, was sind diese fünf Dinge, die man einfach braucht, um so ein Instagram-Mädchen oder Junge oder keine Ahnung, Influencer halt eben so diese Rezepte von denen nachzumachen?
Generell schwer zu verallgemeinern, weil ich bin zum Beispiel Low Carb ganz viel unterwegs. Ne? Das heißt, bei mir braucht man eigentlich, und das habe ich dann auch angekündigt, bevor es jetzt so in die Weihnachtssaison geht, braucht man ein Low Carb Mehl. Ne? Ich backe ganz viel Mandelmehl und Kokosmehl. Kriegt man bei Amazon. Kriegt man auch in zum Beispiel DM, aber in so kleinen Mengen und dann ist es sehr, sehr teuer. Ne? Also bei mir braucht man quasi ein Low Carb Mehl und Erythrit. Ist sehr häufig im Einsatz bei mir. Erythrit, ein Low-Carb-Mehl und natürlich dann Proteinpulver und Geschmacksgeber, also Flavor Drops, Flavor Powder, irgendwas für den Geschmack braucht man natürlich auch. Bei anderen
Es sind so Dinge wie Flohsamenschalen und Backpulver, ist
Backpulver
das
sollte man auch zu Hause
auch?
haben, definitiv. Braucht man auch ganz, ganz oft. Da nehme ich mittlerweile das von Ruf. Weinstein-Backpulver soll nochmal ein bisschen gesünder sein als anderes. Aber generell genau, Backpulver auch. Also ein Mehl, Backpulver, Proteinpulver und was für den Geschmack. Und vielleicht Erythrit.
Könnte man Mehl auch ersetzen? Also du sagst jetzt, dass du Kokosmehl und
Genau.
Mandelmehl nimmst. Könnte man da auch prinzipiell normales Mehl nehmen, wenn man jetzt so die
Genau.
Carb-Variante
Man
wollen
kann
würde?
Dinkelmehl auch immer so gut nehmen. Mache ich auch Rezepte mit. Zum Beispiel mein Proteinpizzateig ist damit. Super, super einfach nur aus Dinkelmehl und Magerquark. Und halt neutralem Proteinpulver geht der, also richtig, richtig einfach. Allerdings muss man immer aufpassen, und das ist wirklich eine der häufigsten gestellten Fragen, wie kann ich das Mehl ersetzen, dass die unterschiedlichen Mehle unterschiedliche Bindefähigkeiten haben. Das heißt, Kokosmehl bindet zum Beispiel um ein Vielfaches mehr Flüssigkeit als Dinkelmehl. Das heißt, wenn du jetzt ein Rezept von mir ausprobierst und ich habe Kokosmehl genommen und du sagst, oh, ich nehme aber einfach Dinkelmehl, dann wirst du mit der gleichen Flüssigkeitsmenge einen Brei bekommen. Also du wirst keinen Teig bekommen. Das muss man immer beachten. Das ist das einzige Schwierige, dass Kokosmehl sehr viel bindet, Mandelmehl bindet auch mehr Flüssigkeit und Dinkelmehl am wenigsten. Und da muss man einfach dann nur die Flüssigkeitsmenge anpassen oder eben mehr Dinkelmehl nehmen. Genau.
Ja.
Ja.
Okay, ich glaube, das könnte schon für so einige Fehler von mir in deiner
Ja.
Rezeptkunst verantwortlich gewesen sein. Ich nie Kokosmehl oder Mandelmehl oder so zu Hause hatte, habe ich einfach normales genommen.
Genau, aber ich bemühe mich jetzt auch in letzter Zeit, weil ich das auch merke, dass einige Leute eben nicht Low Carb so gerne unterwegs sind, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, dass ich auch eben Rezepte wie eben diesen Proteinpizzateig mit Dinkelmehl dann eben mache. Genau, das ist dann halt wieder blöd für die Leute, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Deswegen versuche ich da einfach jetzt ein bisschen mehrgleisig zu fahren, dass ich mehr Leute auch abdecke. Ne? Genau.
Und im Sinne von Proteinpulver und Geschmackspulver kannst du mal so, ich weiß nicht, inwiefern du da auch unterwegs bist, aber so diese Unterschiede erstmal zwischen Flavor Drops und so Geschmackspulver
Ja.
und vielleicht auch nochmal gerade so die Unterschiede zwischen einzelnen Proteinpulvern, was sich am besten eignet, wenn man halt eben sowas probiert.
Ja, fangen wir beim Proteinpulver an. Es gibt ja ganz viel Whey, aber zum Backen eignet sich meiner Meinung nach immer ein Mix aus Whey und Casein. Einfach weil Casein natürlich viel dickflüssiger wird und der Mix daraus ist einfach perfekt, ja nicht nur für die Proteinversorgung, langfristig, kurzfristig und alles, sondern auch einfach der Teig wird super geschmeidig, man kann damit super toll arbeiten, beim Backen wird super fluffig. Also gerade dieser Mix aus Whey und Casein ist echt klasse zum Backen.
Also nicht ausschließlich nur Casein, sondern
der Mix. Der Mix ist wirklich am besten.
Mehr Komponente Protein geht auch.
Habe ich einmal probiert, geht auch, ja.
Ja, aber okay. Weil ich mache meistens alles so mit mehr Komponenten, weil es gibt halt auch von ESN zum Beispiel keinen Mix, so, ne? Ja. Dann musste ich immer so mixen, da hatte ich keinen Bock drauf.
Ihr habt wirklich keinen Whey Casein Mix.
Wir haben mehr Komponenten. Also das Ding ist, es gibt super viele verschiedene Sachen, so, aber nur halt eben so Einzeldinge, weißt du?
Da muss man selber mixen,
Ja, da habe ich keinen Bock, deswegen hole ich immer mehr Komponenten. So für Porridge geht es zum Beispiel ganz gut.
Ja, klar, das wird damit halt auch super cremig. Ich liebe es halt, wenn Casein mit drin ist, weil dann wird halt alles nochmal cremiger und fluffiger, der Teig. Man muss halt nur, rein theoretisch, wenn ich jetzt was mit meinem Protein backe, wo nur Whey und Casein drin ist, und du dann mit deinem Mehrkomponentenprotein was backst, kann es halt einfach sein, dass deins anders bindet. Und dass bei dir dann die Flüssigkeit wieder anders wird, dass der Teig zu flüssig wird oder zu fest, aber meistens eher zu flüssig. Und dann fragst du dich, ah, meins wird nicht fest. Und dann sag ich, welches Protein hast du benutzt? Das ist meine Lieblingsfrage. Dann kommt meistens,
ich kann es mir aber vorstellen. Das.
Dann sag ich, kann ich da nicht für das gleiche Ergebnis garantieren, sage ich mal, weil ich es nicht ausprobiert habe, wie es sich so verhält. Das ist immer
das so. Das Ding ist, wenn ihr mal probiert, einfach mal ein Porridge zu machen, also jeder, der das mal ausprobieren möchte und mal einfach so den Vergleich haben möchte, wie jetzt Whey und wie Casein sich zum Beispiel so auswirken auf einen Porridge, auf die Konsistenz, dann macht mal ein Porridge mit der gleichen Menge Whey und ein Porridge mit der gleichen Menge Casein und ihr werdet erstmal merken, so wie krass unterschiedlich das ist. Auch mit Whey wird es tendenziell immer flüssiger, so mit Casein einfach komplett cremig, also so fest cremig, das ist einfach viel geiler.
Genau, und da nutze ich halt am liebsten mal den Mix. Genau. Ja, und dann hattest du gesagt, wegen Flavor Powder und Flavor Drops ist auch ein super interessantes Thema, weil da oft auch Anwenderfehler passieren, weil die Leute dann sich fragen, wie wende ich es besser an, wann wende ich was genau an und wann schmeckt auch was am besten. Wenn man mit Drops zum Beispiel versucht, einen Kuchen zu backen, dann ist es ganz oft so, also beim Backen verfliegt Flüssigkeit. Und Drops sind Flüssigkeit. Das heißt, beim Backen verfliegt auch ein Teil des Geschmacks, wenn man Drops nutzt. Das muss man mit einberechnen. Das heißt, man muss den Teig übersüßen, weil man mit einberechnen muss, dass ein Teil der Süße verfliegt. Bei Powder ist es so, dass es hitzebeständig und besteht nicht aus Flüssigkeit. Das heißt, wenn ich einen Cheesecake backe und den mit Flavor Powder süße, kann ich es genauso süßen, wie ich ihn haben will. Und er kommt genauso auch aus dem Ofen heraus. Wenn ich den mit den Flavor Drops Cheesecake zum Beispiel süße, da muss ich viel, viel süßer, dass ich den Teig vorher probiere und denke, boah, das ist keiner, das ist viel zu süß. Dann kommt er raus, ist perfekt. Das muss man halt beachten. Und gerade Drops haben halt meistens noch für Leute, die empfindlich sind, einen leichten alkoholischen Geschmack, finde ich, manchmal. Und Powder ist meistens noch natürlicher vom Geschmack und authentischer und auch meistens leichter zu dosieren.
Ja, schon.
Ja. Also das ist so, dass... Also
bei Flavor Drops habe ich auch schon gut in die Tonne gekriegt.
Genau,
also... Wenn ich dann so eine halbe Pipette oder so genommen habe und gedacht habe,
Dann war es sofort zu viel und man denkt, okay, das kann ich jetzt nur noch wegwerfen. Ja. Das ist auch nochmal so eine Sache, lieber erst zu wenig als zu viel. Fangt mit einem Drop an oder so, mischt es unter, probiert. Man kann immer noch nachtun. Es ist halt einfach schade, wenn irgendwas dann gar nicht mehr schmeckt. Und wir haben bei uns im Sortiment bei God7 haben wir auch verschiedene Drops. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben kleine Drops und große Drops. Und das ist auch nochmal eine Sache, wo wir jetzt aktuell dran arbeiten, dass wir da das besser kennzeichnen, was für was ist. Weil die kleinen Drops sind extra so ganz, ganz mild konzipiert auf Magerquark. Die sind extra zum Süßen für Quark, Pudding oder Tee oder Kaffee. Die sind sehr wenig intensiv und wenn man damit backt, bleibt gar kein Geschmack über. Die sind echt nicht dafür gedacht. Und die großen sind so extrem intensiv. Ich glaube, die sind so wie eure von ESN. Die sind ja auch eher intensiv. Und die sind eher noch fürs Backen geeignet. Und solche Allrounder einfach. Ne? Kann man auch in Quark und so tun. Muss man dann nur eben vorsichtiger mit sein. Schon sich erstmal so reinfinden, damit man eben nicht sich fragt, was habe ich denn falsch gemacht? Jetzt schmeckt es total schrecklich.
Ja, schon. Also ich nehme es auch schon mittlerweile sehr, sehr oft. Ich habe so für mich rausgefunden, ich finde irgendwie gerade so in Quark meistens Flavored Drops irgendwie besser. Also,
ja.
Und so Porridge, alles andere bin ich eher so der Pulvertyp. So, das hat es mittlerweile irgendwie so ein bisschen
geht mir echt genauso.
Ja.
Ja. Also genau, ich esse gern Soja-Joghurt, da haue ich mir immer Drops rein. Und was ich aber auch gerne mag, ist zum Beispiel, das ist die Ausnahme, Chocolate Powder zum Beispiel in Kaffee. Finde ich lecker, wenn man da ein bisschen Powder
aus. Ich habe nie probiert.
Ey, das musst du mal machen, das ist wirklich lecker. Powder in Kaffee. Also ich weiß, ach nee, du bist nicht so der Kaffeetrinker, ne? Oder?
Doch.
Okay. Ich weiß nicht, ob du so auf süßen Kaffee stehst. Daniel zum Beispiel trinkt nur schwarz, der mag da gar nicht.
Ich auch.
Drin. Okay.
Also ich bin auch der Schwarze, aber mir schmeckt auch so ein Latte Macchiato oder so schon ziemlich gut. Aber das würde ich dann nicht als so. Ich bin halt so, wenn ich einen Kaffee trinke, der soll mir Vitalität irgendwie geben. Ne? Ich will den spüren, ich will den trinken und merken so, oh, krass. So, deswegen, der muss auch immer ganz stark sein bei mir. Ich habe morgens immer eine Tasse und die ist halt richtig stark. Ne? Und da merke ich so, geil. Ne? Und dann geht es bei mir halt eben los. Ich schreibe dann nebenbei mein Tagebuch und dann bin ich halt im Game so für den Tag. So. Und das ist so, ich esse halt eben auch erst 2,5 Stunden später immer was.
Ja, okay.
Ne? Also so, dieses Koffein am Morgen, so das überdeckt halt eben so gewissermaßen auch so meinen Ersthunger, ne, dass ich erstmal so ein bisschen produktiv sein kann. Ich habe heute zum Beispiel auch erst, ich bin um 8 aufgestanden, haben um 12 das erste Mal, oder kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, wurde ich gerade fertig mit Essen.
So, ja.
Das ist halt.
Aber meinst du, dass dieser Kickstart in den Tag würde durch einen süßen Kaffee verfälscht werden? Das Koffein wäre ja trotzdem noch da. Es würde besser
schmecken. Kopfsache.
Ja.
Das ist Kopfsache. Ja, aber wie gesagt, mir schmeckt dein schwarzer Kaffee halt eben auch so ziemlich gut. Ja.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnig wäre.
Ja,
Biene, ich habe jetzt gerade eine andere Idee.
Ja.
Eigentlich wollte ich mit dir hier noch ein Rezept machen. Ne?
Mhm.
Aber was würdest denn du davon halten, wenn wir irgendwann mal live gehen und das zusammen live auf Insta machen?
Ja, klar, gerne.
Weil ich bin ja der komplette Vollidiot, was das angeht, so, und du bist ja die Meisterin. Dann könnte man das vielleicht live auf Insta machen, ist vielleicht ein bisschen anschaulicher, wie wenn wir das jetzt hier beim Podcast so bereden.
Das stimmt. Ja, können wir gerne machen.
Können wir auf jeden Fall mal machen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, weil dann lerne ich vielleicht auch mal was und mache das ja eben nicht immer falsch wie vorher.
Na, was heißt falsch?
Ja. Ja, es gab halt alle möglichen Dinge schon, hätte besser laufen können manchmal, aber das können wir eigentlich mal wirklich so in Insta live machen, das ist vielleicht ein bisschen cooler.
Ja, auf jeden Fall,
Und vielleicht auch greifbarer so, ne?
Ja, auf jeden Fall, gerade Rezepte anschaulicher, da nehme ich auch gerne mit in meiner Story, weil wenn man dann einfach mal zeigt, wie es geht, ist es nochmal besser, auch wenn es nur als Rezept geschrieben ist, dann kommen doch oft Fragen, wie muss der Teig sich anfühlen und so, ne? Wenn man es sieht, dann ist es eben offensichtlich.
Hm? Ja. Nee, mach mal so.
Ja.
Alright, Biene. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
Ja.
War eine coole Folge, war ein bisschen außerhalb des Rahmens, aber sehr, sehr interessant auch für mich. Also waren wirklich viele Sachen dabei, die mich auch persönlich interessiert haben. Ich hoffe, es hat die Leute auch interessiert. Ihr könnt uns natürlich gerne Feedback geben, Freunde. Einfach der Biene schreiben, mir schreiben, wie ihr das beim letzten Mal auch getan habt. Und ansonsten gerne auch einen Screenshot machen, den in eure Story hauen, den Podcast verbreiten. Und Biene, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
Ja,
und wenn die Leute dich finden wollen, wo können sie das tun?
Also ich bin ganz einfach aufgestellt, nur bei Instagram. Und da findet man mich unter dem Namen Bienes Fit Life. Einfach klein und zusammen.
Ah, alright. Ich schaue es auch nochmal hier in die Shownotes. Ich werde es auch nochmal ankündigen über Instagram, wenn wir das Ganze da machen. So, und ansonsten würde ich sagen, danke ich mich erstmal für die tolle Folge. Hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und dir schon mal noch eine schöne Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Start in die Woche.
Dir auch.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du die Podcast-Folge von heute bis hierhin durchgehört hast. Es freut mich auf jeden Fall, dass du weiterhin immer noch am Start bist. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Biene bedanken, dass sie uns diese ganzen tollen Einblicke in ihr Leben sowie ihre Beziehung gewährt hat und uns natürlich auch dahingehend ein paar coole Tipps bezüglich der Ernährung gegeben hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, ich habe es eben schon angeteasert, dann würde es mich sehr, sehr stark freuen, wenn ihr mir vielleicht eine Bewertung auf Apple Podcast dalasst, in YouTube einen Kommentar schreibt oder wie auch immer die ganze Folge über Instagram in eurer Story teilt. Es freut mich natürlich immer wieder sehr zu sehen, wie viele Leute diesem Podcast mittlerweile treu sind, wie viele Leute immer wieder dabei sind und den Podcast hören. Ich versuche auch im neuen Jahr auf jeden Fall euch weiterhin mit coolen Episoden zu versorgen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, was auch immer und wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Und wir hören uns in der nächsten Episode.